Mit einem treuen Hörer unseres Bibeltrainings lebe ich ziemlich nah zusammen, dass meine liebe Frau, und habe gesagt, was soll ich heute Abend machen? Und dann sagte sie zu mir schon vor einigen Tagen, sprich doch einfach mal, wo in der Bibel Angst vorkommt und was das ist. Ich hab's lang nicht gewollt. Man ist ja an der Ehe mündig und hat auch seine Ideen. Aber ich kam dann zurück und sagte, es ist ein toller Vorschlag. Ich möchte ihn übernehmen. Und es gibt nun in der Bibel so viele Stellen, die mit Angst und Furcht zusammenhängen. Ich möchte Sie zuerst einmal dran erinnern, dass das Wunder des Lebens in dieser Welt so kostbar ist, dass es von allen Seiten bedroht ist. Wir vergessen das gerne als moderne Menschen, weil wir uns angewöhnt haben, das Leben zu sichern. Wenn wir das wieder hören aus einem Land wie Suriname, dann sagen wir, die Leute haben ja von allen Seiten her tödliche Bedrohungen. Die wissen nicht, wie dieses Jahr zu Ende geht. Wenn Krankheiten sie treffen, ist keine Behandlung möglich, nichts zu essen, die wirtschaftliche Lage, die politische Lage. Bei uns sieht das ganz anders aus, aber wir täuschen uns. Denn unsere Lage ist genauso. Das menschliche Leben ist bedroht. Was haben Sie denn, wenn das kommt beim reichen Kornbauer, dass Gott unsere Seele fordert? Was hast du? Der moderne Mensch ist sich nicht bewusst, dass sein Leben bedroht ist und dass die Leute heute so verzweifelt immer wieder sagen, ach, das ist furchtbar, wenn irgendwas passiert. Das kommt davon her, weil sie wissen, mein Leben ist verloren, wenn dies oder jenes passiert. Wie neulich die Entführung, die Geiselbefreiung, die Geiselentführung im Gefängnis von Celle war, habe ich gedacht, das kann doch nicht möglich sein. Dass man nur um das Leben von zwei Menschen zu sichern, ein Gefängnis öffnet, wenn da Schule macht, da kann man ja mit dem Leben von Menschen alles erzwingen, aber in der Tat, bei uns ist das Leben von Menschen so kostbar. Unersetzlich. Und da machen die Leute ja schon deutlich, dass wir eigentlich unheimliche Angst haben. Wenn dieses äußere Leben aufhört, was kommt denn dann? Die Leute reden mit ein paar Sprüchen immer sehr zuversichtlich, dass das irgendwie gut sei, aber in der Wirklichkeit sagen sie, dieses irdische Leben ist für uns alles, das müssen wir sichern. Und sie haben Todesangst, dass ihnen das genommen wird. Dass etwa morgen sie krebskrank werden können, dass ein Atomkrieg kommt, dass die Verseuchung ihrer Lebensmittel kommt. All die Ängste, die man ja so hört, immer wieder auch bei jungen Menschen, sind Zeichen unserer Zeit. Und Jesus hat den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er in Johannes 16, Vers 33 sagt, in der Welt habt ihr Angst. Behaupte ja, dass das eines der beliebtesten Worte der Bibel ist. In der Welt habt ihr Angst. Wenn Jesus so ein Seelsorger war, sollten Sie das von Jesus lernen. Ihre Freunde, Ihre Bekannten, die haben in Wirklichkeit Angst. Sie geben es vielleicht gar nicht zu, aber jeder Mensch hat Angst. Was kommt? Was wird? Diese Angst tritt in unserem Leben immer stärker hervor, je mehr wir die Verbindung mit dem lebendigen Gott verlieren. Und das ist der Grund, warum in unserer modernen Zeit auch die Ängste wieder solch ein Thema sind. Ich weiß gar nicht, wann die Bewegung angefangen hat, so richtig vor 20 Jahren oder so. Früher hat man sich geschämt, über seine Ängste zu reden. Heute ist das Mode geworden. Der Bundeskanzler Schmidt hat sich damals noch, das war so gerade in der Wende, drüber mokiert und hat immer Witze gemacht und sagt, das ist doch komisch, die stattlichsten Männer reden über ihre Ängste. Und heute ist das fast ein Zeichen der Welthaftigkeit. Das junge Leute sagen, wir haben große Angst, die bedrohte Welt, die gefährdete Welt, unser Leben ist bedroht. Man redet über Ängste. Und der Mensch hat letztlich nichts, was er dieser Angst gegenübersetzen kann. Das Vertrauen in die Politik ist erschüttert. Der Optimismus ist zerbrochen. Und ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, wo ich mich oft frage, sind die geisteskrank oder sind die schon übergeschnappt? Aber wahrscheinlich ganz normal, dass die sagen, die Überbevölkerung, die macht mich kaputt. Und oder wer zahlt mal meine Rente? Oder ist im Grunde alle Probleme der Welt sind unlösbar. Wir heute, wir verfespern nicht bloß unseren Wohlstand, sondern wir machen noch eine Verschuldung, die Generation nach uns nie bezahlen kann. Ist alles im Grund aus, ist, wenn ich mal rational über alles nachdenke. Wir müssen eigentlich heute Rücklagen machen, sagen, wenn die Geburten schwachen Jahrgänge kommen, dann müssen wenigstens die Rente abgedeckt sein. Aber heute, wir machen Neuverschuldung noch, nicht mal bloß, dass wir die alte ersetzen, sondern noch obendrauf 40 Milliarden pro Jahr, wer soll das mal bezahlen? Die Katastrophe muss kommen, auf jedem Gebiet, wirtschaftlich, ökologisch, die Katastrophe kommt auch vielleicht politisch oder nicht. Und das, was wir als andere Vision haben, das Welteinheitsreich, das gibt mir auch kein größeres Vertrauen. Ich bin so froh, dass in den Psalmen viel über Ängste gesprochen wird. Psalm, wir schlagen einfach mal ein paar Stellen auf. Und in der Konkordanz finden Sie viel, viel mehr. Psalm 48, Vers 7. Da können Sie lernen, wie wir Menschen gegenüber empfindsam werden, mitfühlen können. Reden Sie bitte den Leuten Ihre Angst nicht aus. Sie sagen, Sie sind gut, dass Sie das so klar sehen. Ich würde den Leuten nicht sagen, ach, brauchen Sie keine Sorgen. Ich würde sagen, Sie sind sehr wach. Sie sind verantwortungsbewusst. Da steht 48, Vers 7, Zittern hat sie erfasst, Angst wie eine Gebärende. Ähnlich in Jeremia 13, da heißt die Frau in Kindsnöten. Die Mütter unter uns wissen, was das ist. Jeremia 13, Vers 21. Diese Angst, wie wir das werden, bis das Kindlein geboren ist. Wir haben in der Bibel eine schöne Beschreibung der Angst, als Josef verkauft wurde. Später sagt sein Bruder Ruben zu den Brüdern, wir haben ja seine Angst gesehen. Die Bibel kann menschliche Regungen so prima beschreiben. Und wir sollten da wieder sensibel werden. 1. Mose 42, Vers 21. Wir sahen doch die Angst, heißt in seinen Augen, glaube ich. 42, Vers 21. Ne? Ja, als die Angst seiner Seele sahen wir, nicht? Die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören. Erinnern Sie sich, wie Sie als am Krankenbett gestanden sind? Soll ich mit dem Kranken jetzt über die Schwere seiner Krankheit reden? Und er guckt einen so an, die Angst seiner Seele. Hilflos, ohne Hoffnung. Wir haben ganz ähnlich die Angst bei 2. Samuel 24, bei David, als er sich versündigt hat bei Gott. David sprach zum Propheten Gad, es ist mir sehr Angst vor dem Gericht Gottes. Es ist kein Zeichen einer Reife, wenn wir nicht Angst haben vor Gottes Gericht, vor der Heiligkeit Gottes. David, der gläubige Mann, ist Angst, wenn Gott unsere Sünden heimsucht. Mir ist Angst. Psalm 31, Vers 10. Es ist ganz wunderbar, wie durch dieses Bibellesen uns einfach das plötzlich bewusst wird, wie es eigentlich die ganz natürliche Äußerung unseres Lebens ist. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mir ist Angst. Die Angst wahrscheinlich auch hier vor dem Alter, vor der Schwäche, vor der Krankheit, vor dem Versagen. Mein Auge ist trüben geworden vor Gram, matt meine Seele. Und mein Leib, mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Die Bibel kann da so toll zeigen, was wirklich Leiden des Menschenlebens ist. Und die Angst gehört zu unserer ganz natürlichen Existenz. Dann der große Psalm 22. Der Jesus-Psalm des Jesus-Leidens. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dort ist es im Vers 12. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Gehen Sie in die geschlossene Abteilung im Bürgerhospital und reden Sie dort mit diesen Menschen, die das jede Minute durchleiden. Das, was hier ist, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Seelisch in der Angst nicht mehr möglich, selbst durch die härtesten Chemikalien, nicht mehr runterzukriegen. Gestern in einem Altenheim, Pflegeheim, haben sie es von einem lieben Gemeindeglied gesagt. Ach, wissen Sie, seit ein paar Wochen haben wir sie mit Psychopharmaka ruhig gestellt. Nichts mehr hingeht in diese Angst hinein, diese unvorstellbare Angst. Und da sind Leute, glaubende Leute plötzlich, die in die Angst fallen. Es ist unheimlich, was da gelitten wird. Psalm 71, Vers 20. Aber das ist nur aus vielen, vielen Psalmstellen ein wenig etwas. Psalm 71, Vers 20, der schöne Psalm vom Alter. Den Psalm lesen wir ja immer bei den goldenen Hochzeiten. Du lässt mich erfahren viele und große Angst. Auch Gott führt seine Leute durch Angst. Und die Angst kommt aus allen, in allen Stücken zu uns. Wenn ich jetzt das beobachte bei den Enkeln, die Kinder von Anfang an riesige Angst. Wenn die Mutter das Zimmer verlässt, kommen sie wieder. Das Schreien der Kinder in der Nacht, die Träume, die sie haben. Was sind da schon Wunden oft in den Seelen der Menschen? Wir können es gar nicht verhindern. Es wäre ja schlimm, wir würden unsere Kinder nicht diesen Ängsten aussetzen. Wir sagen, jetzt gehen wir mit dir mal in den dunklen Keller und jetzt gehen wir mit dir mal durch den Wald. Und wir wollen ja Ängste abbauen, aber das ist doch schwer, wie die Angst einfach zu unserem Leben gehört. Und nun sagt die Bibel, die einzige Möglichkeit, die Angst zu überwinden, ist in dem Blick auf Jesus. Am schönsten beschrieben sicher in der Geschichte vom Sturm auf dem Meer. Matthäus 8 zum Beispiel. Kennen Sie gut. Die Jesus-Jünger waren erfahrene Schiffer auf dem See Genezareth, aber in dieser schrecklichen Sturmnot haben sie aufgeschrien. Vers 23 bis 27. Wir haben das ja mal erlebt im Juli, wo wir gar nicht geglaubt haben. Kurz bevor wir in den Kibbutz auf der anderen Seite mit unserem Boot eingefahren sind, saßen wir da oben und haben noch gelacht. Und gesagt, da oben ist so dunkle Wolke. Gesagt, da werden wir nass. Aber wir haben es als Witz gemeint, denn ab April regnet es in Israel absolut nicht. Und die Leute sagten, das sei in den letzten 30 Jahren noch nie vorgekommen. Und dann ging ein solcher schrecklicher Wolkenbruch nieder auf dem See Genezareth und in Windeseile. Wir waren alle patschnass auf dem Boot, da ja Dach war und alles. So schnell ging das los. Und man hat etwas verstehen können, wie das auf dem See Genezareth losgeht. Wir durften nicht einmal in den Hafen einlaufen, weil die Wellen so stark waren. Und das am friedlichsten Sonnentag im Juni. Aber das war noch ein besonderer Sturm und diese hartgesottenen Männer kriegen Angst. Und Jesus sagt, o ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Wenn Jesus in unserem Boot ist, brauchen wir uns nicht zu ängstigen. Und das ist das Einzige, was wir zu den Ängsten dieser Welt sagen können. Ängste haben ihren Grund. Was soll ich denn sagen? Die Gifte und die Krankheiten und die Infektionen. Die Idee, sich schützen zu können, die ist so absurd. Ich habe so viele Leute gekannt, die haben das ganze Leben nur Körner gepickt und immer die wunderbarsten Mittel aus dem Reformhaus gegessen um teures Geld. Die hätten sich nie so ein Weckchen beim Bäcker gegönnt, wo man einfach mal sagt, da macht man Spaß reinzubeißen in die Brezel. Aber die sind an schrecklichen Leiden gestorben. So ist es leider. Ich möchte das nicht lächerlich machen. Es ist schön, wenn Sie für die Gesundheit sind. Aber ich möchte sagen, das ist oft unser Sorgen so unwissend. Wir wissen gar nicht, wo wir uns schützen sollten. die Eltern unserer Schwester Margret Wörz, die ja Kirchengemeinderätin waren, da der Vater nicht erlaubt, als einzige Tochter, sie dürfen nicht nach Israel gehen, das ist so gefährlich, und dann ist sie hier in jungen Jahren beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen, mit 26 Jahren. Man kann nicht aus der Angst leben, es hat keinen Wert. Man kann sich nicht schützen, aber wenn Jesus bei uns im Boot ist, dürfen wir die Angst weglegen. Psalm 18, Vers 7. In der Angst, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Ich bin ganz sicher bei Ihnen, auch wenn da die Angst kommt, ob das nun Angst ist vor der Untersuchung beim Arzt, ob das Angst ist um liebe Menschen, Sie warten bei Nacht, mein Mann ist noch nicht zurückgekommen und er ist noch unterwegs mit dem Auto oder sonst was passiert mit den Kindern. In der Angst rief ich den Herrn an. Und dann sagen sie einfach laut, Herr, du hast die Kontrolle und du gebietest über all das, was geschieht. Ich lege das in deine Hand. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an. In Psalm 18 ist das ja auch toll. Es umfingen mich, Vers 5, es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich, des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigen mich, als mir Angst war, rief ich den Herrn. Also durch welche Nöte ging der denn? Das müssen ja die schrecklichsten seelischen Leiden gewesen sein. Und da hat er erlebt, Jesus ist da, der Herr, auf den ich schaue und dem ich gehöre und der mich schützt und der mich birgt. Für uns ist es ja der größte Trost, wenn wir dann Römer 8 aufschlagen, diesen Abschnitt, den Paulus uns gegeben hat, Vers 31 bis 39. Gott ist für uns, wer kann denn wider uns sein? Auch das ist mir immer wieder beim Predigen so wichtig. Sie sagen, warum ist denn der Schutz Jesu mir gewiss? Weil Jesus für sündige, fehlsame, falsche Menschen gestorben ist. Für Leute, die ihn mit Füßen getreten haben. Denen will er seine Liebe zeigen und zu denen gehöre ich. Nicht, weil ich besser bin, nicht, weil ich es verdient hätte, dass er mich schützt, sondern weil seine Liebe gerade den Zerbrochenen gilt. Darum ist das Kreuz Jesu der Pfand seiner Hilfe, seines Beistands und seiner Liebe. Gott ist für mich. Er hat sich in Jesus für mich erklärt. Und gerade für solche Leute, die voller Versäumnisse und Sünden sind, denen gibt er seine Liebe. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, das ist diese Bedrängnis. Sie wissen immer, der Würgegriff am Hals. Griechisch die Klipsis, wo mir die Luft ausgeht. Oder Angst. Oder Verfolgung. Oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Liebe Brüder, Schwestern in Suriname. Darum gehört das für uns zusammen, die Hilfe in den Flüchtlingslagern in Guyana und die Verkündigung, keine Angst, Jesus ist da. Der Herr ist bei mir. Wenn Sie jetzt die Konkordanz einmal aufschlagen, ist interessant, wie viel mehr noch in der Bibel als das Wort Angst, das Wort von fürchten kommt und nicht zu fürchten. Ich habe das gar nicht mehr aufschlagen können. In der großen Kalver, in der neuen Kalver-Konkordanz, ich weiß nicht, sind das ganze Reihen weiß, 14 Zeilen oder was, wo bloß noch eins hinter dem anderen steht, fürchte dich nicht. Diese herrlichen Worte, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn sie das mit Ungläubigen reden, sagen die ja, bewahrt mich dein Gott vorm Sterben. Nein, irgendwann müssen sie sterben. Sie tragen das mit sich. Aber, dass sie das noch bis in die Todesnot hinein wissen dürfen. Als neulich unsere Frau Hoeneß heimgegangen ist, die ja zu den Ältesten unserer Gemeinde gehört hat, und da war das so arg schön, wie da noch eine Stunde war, wo man sehr zu arge Atemnot gehabt und wo man dann einfach das sagen durfte, und dann sagte so eine, ich glaube, es war eine Italienerin, aber das haben sie so schön gebetet, ich habe doch gar nichts gebetet, ich habe doch nur Gottes Worte gesagt. Das ist das. Wenn der Herr angefochtenen, schwachen Sterbenden sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Oder fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir sind heute auch in der Meinung immer wieder, wir könnten etwa auf die vielen Herausforderungen der Welt auch noch ein Rezept bieten. Und manchmal verlockt mich ja auch, dass ich sage, ja, was machen wir jetzt? Wenn die Katastrophe kommt, wenn jenes Problem kommt, und dann müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das politisch lösen, wie wir das wirtschaftlich lösen. Aber dass wir irgendwo mal merken, wir sind ungesichert, auch in unserer modernen Wohlstandswelt. Und irgendwo leben wir nur mit unserem Herrn Jesus, geborgen und sicher. Dann ist unsere Situation überhaupt nicht anders als diese Leute, die heute im Süden Sudans gefährdet sind. Oder unsere Mitarbeiter in Zaire oder in Haiti oder wo die Unruhen sind. Ich weiß doch, Jesus ist bei ihnen und er schützt sie. Er gibt ihnen sein Wort, dass er all das kennt, was sie bewegt, dass die Haare auf ihrem Haupt alle gezählt sind. Also diese Stellen waren Jesaja 41, Vers 43 oder Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht. Wenn Sie aufschlagen wollen, Markus 5, Vers 36. Das war der Vater Jairus mit dem kleinen Töchterlein, das gestorben war. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ist nicht herrlich? Selbst noch am Sarg. Also, wir haben alle heute so Angst vor dem, andere zu vertrösten, aber das ist noch toll, dass wir sagen, Leute, wenn es über die Todesschwelle hinweggeht, dann gilt es erst recht, fürchte ich nicht, glaube nur, es geht auch zur Herrlichkeit. Brauchen wir niemanden nachheulen, der im Herrn stirbt. Ich lebe gerne und freue mich an allem, was ich habe, aber dass ich die Angst überwinden darf in der Nähe Jesu, ich freue mich immer wieder, wenn unsere Alten bei den Geburtstagsbesuchen mir, es ist jetzt häufig vorgekommen, gesagt haben, ich kann es nicht glauben. Sag ich richtig? Es geht uns allen so. Aber wenn sie es nicht glauben, sind sie ohne Hoffnung. Es ist so. Und auch unsere alten Menschen, die oft sicher ein Leben lang in anderen Gedanken und Vorstellungen gelebt haben, wird es auf einmal ganz praktisch. In der Krankenzeit, ja, wie ist jetzt? Ist das wahr, dass Jesus vor mir steht? Ich genieße das in der Gemeinde, das Evangelisationsfeld bei den Alten zu haben, wo im Grunde die Frage ist, hat mir neulich jemand gesagt, schon ganz geschwächt mit dem Notalarm da um den Hals, kann es oft nicht glauben, sagen sie, dürfen es glauben. Psalm 27, habe ich am Sonntag, glaube ich, gesagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, wovor sollte mir grauen? Nirgendwo hat uns Gott irgendwo auch einen Anlass gegeben zum Missverständnis, als ob er uns die Probleme wegnehmen wollte, sondern er ist der Schutz gegen alle Furcht und Angst. Und jetzt kommt ein zweiter Hauptteil. Wir sind noch nicht am Ende. Sie haben noch Kraft. Die Bibel spricht viel davon, dass man Gott fürchten soll. Und genau an der Stelle kann ich es Ihnen verdeutlichen. Die Leute haben Angst, weil sie Gott nicht mehr fürchten. Sie können es gar nicht mehr ertragen. Und es ist eine Opposition in der Kirche. Ganz stark. Also, das darf man doch ja den Menschen immer Gott als Autorität verkünden und kann auch den richtenden Gott. Und das muss doch bloß noch Gott als irgendwie den Erfüller unserer Wünsche, dass Gott sagt, ach, lieber Mensch, was möchtest du noch, mach doch noch alles lieb und Gutes. Das ist die Wirklichkeit des Wortes Gottes. So kommt es, wenn man Menschenträume verkündigen muss. Und je mehr wir in der Verkündigung nicht mehr den heiligen Gott verkünden, umso mehr brechen in dem Volk die Ängste auf. Dass gerade bei den Nichtgläubigen die Ängste überhand nehmen. Ehrlich gesagt, ich habe nicht verstanden. Ich habe gern meinen Peterling gegessen. Ich habe keine Angst vor Strahlung gehabt und auch um die Friedens. Ich habe nicht verstanden, wie sie die Hand gereicht haben. Hat sich auch nachträglich nicht als so brennend die Frage rausgestellt. Man darf auch mal ein politisches Wort sagen, wie die Friedensbewegung damals die Riesenangst hatte. Unsere Politiker haben eigentlich gute Arbeit geleistet. Es war gar kein Anlass, aber die Ängste brechen irrational hervor. Das ist erschütternd. Sie sind nicht einmal kontrollierbar, weil die Menschen in Gott keinen Halt mehr haben. Sie haben nur noch sich selber. Und wenn man sich selber anschaut, sagen sie, was, der Kohl, der soll unsere Geschicke leiten. Da können Sie hinsetzen, wen Sie wollen. Und wenn Sie selbst sich in den Spiegel angucken, ich wollte mir selber auch nicht trauen, dass ich das meistern könnte. Wir Menschen merken plötzlich, dass wir alle uns ja nicht Mut zusprechen können. Und wir haben nur noch uns. Und das ist der Anlass so vieler Depressionen, so vieler Verzweiflungen. Ich habe es am Sonntag versucht zu sagen. Der moderne Mensch hat nur noch sich. Er hat nichts anderes, an dem er glauben kann. Alles andere ist Zufall, irgendwo aus der Evolution gekommen. Da würde ich immer sagen, wenn du in die Evolution glaubst, kann es ja guter Dinge sein. Die nächsten 20 Millionen müssen ja Jahre, die müssen ja super werden. Die Evolution geht auch weiter. Oder warum soll die plötzlich jetzt aufhören? Lass doch die Atombomben krachen und so. Das wird ja alles schön, wird eine neue Welt gestaltet. Der Evolution, da gab es schon manchen Urknall und es geht immer weiter zu neuen Höhen. Aber die Menschen haben diesen Glauben gar nicht. Die Leute, die alle in die Evolution glauben, glauben, heute hört sie auf. Und jetzt kommt das Chaos. Ist komisch. Gucken Sie sich mal um bei den Ungläubigen und sprechen Sie einfach mit Leuten liebevoll und sagen, mach dir das nicht zu denken, dass wir mit allen Möglichkeiten heute nicht mehr glauben, dass unsere Politiker das schaffen, dass unsere Wirtschaftsleute das schaffen, dass all die Möglichkeiten, die wir haben, dazu geeignet sind, das Ding zu meistern, sondern dass wir Gott fürchten. Und da möchte ich Ihnen ein paar Stellen sagen. Im Anfang des Buches Sprüche, im Grund sind das ja nur Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hoheslied. Also nach den Psalmen, die sehr schöne Lebensweisheit, und da ist gleich am Anfang Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Leute sind heute Meister, ich bewundere immer, was die alles an Computern können und so weiter. Aber wir sind als moderne Menschen so dumm geworden gegenüber dem lebendigen Gott. Dumm! Mir gefällt das immer so beim Johann Albrecht Bengel, wenn er von der Blödigkeit spricht. Aber beim anderen, nun lobt man seinen Herrn, den Blöden ist der Hold. Das ist so für uns Schwaben so wunderbar. Wir sind immer so Realisten. Und nicht so oben weg, so mit so schönen Worten. Denn das ist wirklich töricht und blöde, wie wir oft da Gott verleugnen. Und deshalb kommen wir in der Weisheit nicht richtig tief, weil wir Gott nicht fürchten. Und die Furcht unseres Lebens kommt mit Vorliebe bei den Leuten, die sich noch nie vor Gott gefürchtet haben. Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Also ich habe immer Angst, ich sage es Ihnen ja, wenn ich da in Zaire denke, wenn diese besoffenen Soldaten da jetzt im Putsch losrennen und unsere Frauen sind da unten in den Krankenhäusern und die Soldaten dann losgelassen sind. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, sage ich, ich habe immer Angst. Und Jesus sagt, das ist nicht das Schlimmste, wenn sie den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, die Hölle. Dass wir heute unter Christen nicht mehr den Ernst haben, dass Menschen in Ewigkeit verloren sind, wenn sie Jesus verwerfen und ihn nicht annehmen als ihren Herrn. Das ist so furchtbar, sollen unsere Kinder wissen. Man hat jetzt bei der Beerdigung von Bruno Herm gesagt, er hat immer nicht weitersprechen können, wenn er gepredigt hat, und er sprach von den Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Das hat ihn bis ins Körperliche hinein zerbrochen. Darum wollte er Missionar sein. Weil er weiß, wie es ist, wenn Menschen ohne Versöhnung mit Gott dahingehen ins Gericht. Und wenn wir als da oben stehen, irgendwo rund um Stuttgart und dieses schöne Stadtbild sehen, ich kann immer nur sagen, Babylon. Und wir sind wie einst Jona das Wort schuldig geblieben, dass wir allen Menschen sagen müssen, eins ist Not. Eins ist Not. Schön, wie ihr den Bräuninger innen aufgebaut habt, aber eins ist Not. Nicht? Eure schönen Geschäfte und alles, was ihr da jagt, habt ihr Frieden mit Gott in der kurzen Zeit. Und dann kommen die Leute und dann geht man im Sarg hinter dran und sagt, Herr Pfarrer, ich zweifle an Gott. Jetzt, dass das kommen ist bei mir, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und meinen Sie, dass man dann das Evangelium verkündigen kann? Verstehen die am allerwenigsten in der Situation, weil sie es nie begriffen haben. Und wir, haben wir es eigentlich begriffen? Die Kirchen werden immer leerer. Lukas 1, Vers 50, viele, viele Stellen von der Gottesfurcht, ein paar nur noch. Lukas 1, Vers 50, das war im Lobgesang der Maria, seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Sie sagen ja, das ist die Ehrfurcht. Ja, ja, aber gerade in der Liebe ist das ja so. Wissen Sie, sind wir wieder in einem Eheseminar. Da ist ja die Wurzel von so vielen Ehen, die nicht sein können, weil man sich nicht fürchtet, im rechten Sinn. Ich sage immer meinen jungen Brautpaaren, die zwei werden nicht verbachen miteinander, auch wenn es da heißt in der Bibel ein Fleisch sein. Man bleibt eine Persönlichkeit auch im Gegenüber, die geehrt und gefürchtet sein will. Wo es einen umtreibt, werde ich meiner Frau gerecht? Habe ich die Gabe nicht missbraucht? Sonst kann ich so eine Gemeinschaft gar nicht leben. Dieses Fürchten im echten Sinn, dieses Verantwortung tragen, wie eine rechte Mutter und ein rechter Vater sagt, werde ich auch meinen Kindern gerecht, die das umtreibt, die sich Rechenschaft geben. Und hier bei denen, die Gott fürchten, dann haben wir es beim Cornelius, dem römischen Hauptmann, der da dieses Gesicht sieht, wo dieses Tuch herunterkommt mit den Gewürmen und so weiter, der war gottesfürchtig. Das hat bei dem Gott begegnen können. Kolosser 3, Vers 12. So viele von Stellen, aber es macht ja nichts aus. Es tut uns mal gut. Wir machen ja mit anderen Bibelstunden, wo wir nicht mehr so viel nachschlagen. So zieht nun an als die Erwählten Gottes. Heiligen, nein, 22. Ja. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Also da geht es um die Sklaven, die ja wirklich in einem Unrechtsregime drin waren. Sie mussten Leibeigene sein bei wunderlichen Herren. Nicht mit dem Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfall des Herzens und in der Furcht des Herrn. Sie sollen selbst in ihrem Sklavendienst ihren Herren dienen in Furcht des Herrn. Das soll unser Leben prägen. Herr, ich möchte es recht machen für dich, nicht für den Chef. Vor dir will ich es recht machen. Das ist biblische Einstellung. Da können ruhig Leute sagen, das ist eine alte Moral. Das ist der Grund meines Lebens, um Ängste zu überwinden. Ich will mein Leben vor Gott führen, nicht um Menschen zu gefallen. Wenn Sie vorschlagen, Kolosser 1, Vers 17, ist auch wichtig, alles besteht in Gott. Alles hat nur seinen Sinn in Gott. Und darum können wir auch die Ängste nur überwinden. Es besteht alles in ihm. Die Ängste nur überwinden, indem wir auf den Herrn Jesus blicken. Sie können Ängste nicht therapieren, sondern anders als dass Sie sagen, ich möchte das in meinem Glauben einstudieren. Und bleibt das bei uns, die kreatürliche Angst? Die Gefühle, die einfach kommen, das ist eine spontane Reaktion, und doch darf ich in meinen Ängsten das leben. In der schwersten Zeit des Kommunismus in Russland war die stärkste Ausstrahlung der christlichen Gemeinden, dass sie ihre Ängste bei Gott abgelegt haben. Und wo ungläubige Menschen in diese Versammlungen kamen, haben sie etwas gespürt von der Geborgenheit dieser Menschen. Das hatten die nicht, sondern sie haben es immer neu bekommen durch das Wort, das ihnen verkündigt wurde. Ich kann mir nicht denken, dass das denen leicht fiel, wenn sie für 3 oder 5 Jahre in ein sibirisches Straflager gingen. Und sie sind dann fröhlich gegangen, weil der Herr es ihnen geschenkt hat durch sein Wort. Haben wir noch mehrere Stellen, ich breche hier ab. Ich will noch zu der Furcht bloß noch eins sagen, dass der Johannes ja auch sagt, dass wir nicht jetzt aus gewissermaßen knechtischer Angst handeln sollen, dass wir Gott fürchten, das erlebe ich natürlich auch. So wie manche Leute sagen, ich habe von meiner Kindheit eine psychische Schädigung, mein Vater war ein Scheusal und er hat uns gepiesackt und dann hat er noch mit uns fromm gebetet und jetzt sehen wir, ich sehe immer da bloß diesen schrecklichen Übervater über mir und so. Das ist ja nicht das Bild. Sondern da sagt Jesus, gerade im Johannesbrief, im Johannesevangelium und dann im Johannesbrief, dass Furcht nicht in der Liebe ist. Und da ist genau das gemeint, wie in der Ehe, wo man sich in der ganzen Würde und Größe auch gegenseitig nimmt. Viele, viele Ehen kranken daran, dass der eine den anderen wirklich missbraucht. Wie wenn er sein Stück Eigentum wäre. So wie wenn ich sage, mein alter Schlappschuh. Nicht? Der andere ist halt ein Stück, ein Gegenstand. Kann ich auf die Seite werfen. Ich sage, nein, das ist, bleibt wie einst am ersten Tag. Eine Achtung, eine Liebe und dann in der Liebe auf einmal, wo die Furcht weggenommen ist. Und es gibt die schönste Innigkeit. Genau das ist im Glauben da, wo ich vor Gott nicht mehr die Angst habe. Und wo Gott doch der Herr bleibt. Sehen Sie, das können Sie Ungläubigen gar nicht erzählen. Meine Großmutter hat oft als Abendgebet gebetet, Gute Nacht, lieber Heiland. Schön, hat schon der Bengel so gebetet. Ist doch herrlich. In dieser Vertrautheit und Liebe und Innigkeit, da ist nicht mehr der Herr aller Herren und König aller Könige, sondern mein Bruder, den ich liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern treibt die Furcht aus. Sie können sagen, das ist im Wort ein Widerspruch, aber Sie verstehen genau, wie es gemeint ist. Dass die Angst zu unserem Leben gehört und recht gelebt sein will, das ist die Stelle Johannes 14, Vers 15 oder 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe. Obwohl das gerade im Johannesbrief immer steht, die Furcht gehört dazu, aber dann wird sie überwunden in der Liebe. Sehen Sie, das ist natürlich ein Widerspruch, aber den muss man behalten, weil es in der Tat so ist. Wenn nicht beides drin ist, ist es keine echte Liebe. Ja, das war jetzt eine ganze Fülle, ein großer Durchgang. Es ist nicht wichtig, ob Sie alles gefasst haben, aber ich möchte Ihnen auch immer wieder Appetit machen, dass Sie einmal sagen in Ihrer Bibellese, ich nehme mir morgen noch einmal meine Konkordanz vor und gehe anhand von diesen Stellen durch, da lese ich ein Stück und sage, jetzt würde mich noch der Psalm interessieren. Und dann vor allem merken Sie sich, dass die Psalmen eine ganz besondere Hilfe sind in den großen Ängsten, die uns betroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn morgen, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, darum soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Dass das die Juden heute Abend beten, am Vorabend der Madrider Konferenz, der Herr hat es in seiner Hand, was kommen wird, und ist wunderbar. Ich darf das in seine Hand legen, mehr können wir nicht tun.